Uns steht das letzte Langstreckenwochenende der Saison 2025 bevor. 100 Fahrzeuge sind für das Rennen am Samstag gemeldet und wir werfen jetzt gemeinsam einen Blick auf Starterliste, BOP, Wetter, Zeitplan sowie den aktuellen Stand in Gesamtwertung in den verschiedenen Trophäen und in den Sonderwertungen.
Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de.
Die erste NLS-Sportwarte-Trophy erwartet uns und dazu haben sich etwas weniger Fahrzeuge gemeldet als zum Rennen zuvor. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, in Barcelona ist das Finale der GT World Challenge und gleichzeitig ist auch noch IMSA auf der Road Atlanta. Da sind dann die Werksfahrer unterwegs, zumindest viele von denen. Ansonsten ist es halt eben auch der letzte Lauf, bei dem es für so manche um nichts mehr geht, weswegen es eben nur 100 Fahrzeuge sind. Es ist nicht nur das Saisonfinale, sondern es geht um eine ganze Reihe an Wertungen. Die Meisterschaft, die ist faktisch entschieden, das sind es Nick Wüstenhagen und Ranko Mijatović, auch wenn Tim Scherbart und Arne Hoffmeister noch punktemäßig gleichziehen können, aber bei Punktegleichheit gibt es dann noch andere Kriterien und da hat das Duo Wüstenhagen-Mijatović die Nase vorn. Zudem starten beide ja noch in unterschiedlichen Klassen. Scherbart und Hoffmeister sind zusammen mit David Jahn in der Cup 2 unterwegs, Wüstenhagen und Mijatović mit Reinhold Renger in der SP8T auf einem M4 GT4 von FK Performance. Auch wenn sich da also an sich nichts mehr tun kann, wird es trotzdem ein schöner klassenübergreifender Kampf. Vielleicht gibt es am Ende tatsächlich Punktegleichheit. Wenn ihr jetzt mal einen Blick in die aktuelle Tabelle werft, dann ist das vielleicht erstmal etwas verwirrend, denn dort stehen bei Mijatović und Wüstenhagen 109 Punkte und bei Hoffmeister und Scherbart 105. Da würde man ja sagen, dass da nur 4 Punkte Unterschied sind, aber es geht um die Streichergebnisse. Die sind bei Mijatović Wüstenhagen momentan Lauf 1 mit 11 und Lauf 9 mit 15 Punkten. Also selbst wenn die beiden ausfallen würden am Samstag, dann würde Lauf 10 eines der beiden Streichergebnisse werden und die gestrichenen Punkte von Lauf 9 würden gelten. Also kämen sie selbst mit einem Ausfall auf mindestens 124 Punkte. Hoffmeister und Scherbart sind bei aktuell 105 Punkten mit folgenden Streichergebnissen Lauf 5 mit 3 Punkten und Lauf 8 mit 11 Punkten. Deswegen, selbst bei einem Ausfall von Mijatović Wüstenhagen könnten sie zwar theoretisch aufholen, also zum Punktegleichstand, aber nicht mehr überholen bzw. kämen bei Punktegleichheit dann noch andere Aspekte zum Tragen, weswegen die Meisterschaft faktisch schon entschieden ist. Aber es gibt ja noch deutlich mehr Wertungen, die am Samstag vergeben werden. In der Cup 2 und der Cup 3 ist noch alles offen, auch wenn dort die Pro-Am und die Am-Meisterschaften schon entschieden sind. Die Klassensieger-Trophäe steht noch aus, die KW-Team-Trophäe ist noch nicht vergeben, Junior-Trophäe wartet noch auf ein Ergebnis, also da wird es am Samstag noch richtig spannend. Natürlich auch was die Speed-Trophäe angeht, also die Ehrung was Gesamtsieger angeht, aber die wird natürlich nur noch unter den beiden Falken Porsche ausgemacht. Das hatten wir uns vor kurzem ja schon angesehen, die beiden 911er waren ja sehr dominant in diesem Jahr. Prinzipiell gilt, wir sind wie immer im Multiclass-Racing unterwegs. Die Rennwagen werden also je nach Fahrzeugtyp und Aufbauart in verschiedene Gruppen und in diesen Gruppen wieder in Klassen eingeteilt. Das dann natürlich nach Hubraum bzw. aufgeladen oder nicht, da werden wir gleich zu kommen. Heißt am Ende, alle fahren also in einem Rennen, fahren aber natürlich nicht alle um den Gesamtsieg, sondern um die Platzierungen in der jeweiligen Klasse, in der die einzelnen Fahrzeuge dann miteinander vergleichbar sind. Also viele Rennen in einem Rennen, da macht es Spaß zuzuschauen, es braucht aber natürlich auch ein bisschen Erfahrung, um das Ganze zu verfolgen. Und an dieser Stelle nochmal Riesenrespekt an Olli Martini und Uwe Winter in der Sprecherkabine, die da den Überblick behalten und uns den ganzen Tag hindurch mit Infos versorgen. Und zwar so, dass auch Einsteiger und Neulinge bei der Langstrecke am Nürburgring das Ganze verfolgen können. Also schauen wir mal in die Starterliste rein. Das geht heute relativ schnell, zum einen, weil das Starterfeld mit 100 Fahrzeugen vergleichsweise klein ist und weil es auch nicht so viele Besonderheiten gibt, was die Fahrer angeht. Es gab ja Läufe, da waren viele bekannte Namen in den verschiedensten Klassen unterwegs. Jetzt sind es aber im Prinzip, ich sag mal so, die Besetzungen, die wir schon bei mehreren Läufen während der Saison gesehen haben. Und deswegen geht das heute recht fix. Beginnen wir ganz oben mit der SP9. Wie bereits angekündigt, sind die beiden Falken Porsche wieder dabei, traditionell mit der Nummer 3, mit Nico Menzel und Joel Sturm am Steuer. Und dann noch die Nummer 4 mit Dorian Boccolacci und wiederum Nico Menzel, also ein Doppelstart an dieser Stelle. Wie auch beim letzten Lauf, wieder zwei HRT Mustang, die sind noch fleißig am Testen und die Gefährte auf die Nordschleife am Einstellen. Einmal haben wir die Nummer 6, bekannte Besetzung mit Frank Stippler und Vincent Kolb, also die Siegerkombi, und dann die Nummer 9 mit Patrick Assenheimer, Dennis Fetzer und Fabio Scherer. Dazwischen mit der Nummer 8, der Utah Audi mit unter anderem Frank Stippler am Steuer, also auch da ein Doppelstart. Das waren bisher 5 der 8 gemeldeten Fahrzeuge in der SP9, wobei auch dieses Mal auch in der AT wieder ein GT3 unterwegs ist, aber dazu kommen wir gleich. Also weiter in der SP9, Hankook kommt mit dem 911er und unter anderem Marco Seefried am Steuer, die Equipe Vitesse ist wieder mit dem R8 und Michael Heimrich, Lorenzo Rocco sowie Arno Klaasen dabei und Renazzo bringt den Huracan an den Start. Da finden wir dann Sagnana, Dieter Schmidtmann und Christoph Breuer am Steuer. Das war die SP9, kommen wir zur SP7. Also den 24-Stunden-Spezial von 3,5 bis 4 Litern. Da sind es 3 981 Cayman, unter anderem von Black Falcon und auch einer von Pro Sport. In der 325i Challenge bei Goodyear sind es 5 BMWs, davon bekanntermaßen wie so oft der mit der Nummer 107 Moran Gott als Einzelstarter. Immer noch Riesenrespekt, dass man da ein 4-Stunden-Rennen einfach alleine fährt. SP8, also die Spezialfahrzeuge mit über 4 Litern, ein GT4 R8 besetzt mit 2 Fahrern aus Schweden. SP8T, also 2,6 bis 4 Liter mit Turbo, insgesamt 8 Fahrzeuge, das sind alles GT4, darunter 4x M4, 2 Aston, ein Mercedes und eine Supra. SP10, also die SRO GT4, das sind es 2 Cayman von W&S. Kommen wir damit zur SP6, also alle Spezial zwischen 3 und 3,5 Litern. Da fährt ein Fahrzeug und das ist in der Langstreckenserie sehr bekannt. Das ist der Hofer E46 M3. Vorletzte Klasse der Spezialfahrzeuge, also der SP, SP3T, also 1750 bis 2000 Kubik mit Turbo. Da finden wir einen Cupra TCR, einen Audi TT sowie einen Porsche 982 Turbo, also ein Cayman. Und die letzte Klasse der Spezialfahrzeuge, die SP Pro, das ist ein Fahrzeug, das ist der Toyo GT3 Cup mit Andy Gülden, Tim Sandler und Marc Henerizzi, also da auch ein bekanntes Fahrzeug mit bekannten Fahrern drauf. Damit kommen wir zu den Produktionswagen und fangen mit der V6 an, also mit den Fahrzeugen zwischen 3 und 3,5 Litern. Wie immer, voll mit Porsche, dieses Mal jedoch 4, 2 Cayman S und 2 911er. Eins drunter, V5, also alles zwischen 2,5 und 3 Litern, 4 Fahrzeuge, ebenfalls alles Porsche und zwar alles Cayman. Auf der 440 fährt Florian Ebner, da werde ich auf den Zeitenmonitor auf jeden Fall drauf achten. Jetzt kommen wir zu den Schwesterklassen, nämlich den beiden VT2. Hintergrund, es gab vorher eine VT2, die wurde aber dann in Front- und Allrad sowie Hinterradantrieb geteilt. Ganz einfach, weil sich im Laufe eines Stints die Reifen je nach Antrieb unterschiedlich verhalten, was die Performance über den Stint gesehen angeht und man daher vor längerer Zeit gesagt hat, dass es mehr Sinn macht, die Fahrzeuge mit gleicher Reifencharakteristik zu gruppieren und daher vergleichbarer zu machen, was ja der Sinn der Klasseneinteilung auch generell ist. In der VT2 plus 4 WD, also Produktionswagen zwischen 1600 und 2000 Kubik mit Front- und Allradantrieb, da sind es 8 Fahrzeuge, davon 2 Cupra Leon, 2 Hyundai i30N, ein S3, ein Megane RS, ein 128 Ti und ein Golf 8 GTI Clubsport. VT2 RWD, also das Pendant mit Heckantrieb, 10 Teilnehmer und das sind 8 330i und 2 Supra. Kommen wir zu den H-Klassen und in der H4, da ist nur ein Fahrzeug gemeldet und das ist ein Hofer BMW und man achte bei der Bezeichnung des Fahrzeugs bitte auf die letzten 3 Buchstaben. BMW M3 E46 CSL. Und was für ein Knaller der normale, reguläre Straßen M3 CSL damals zur damaligen Zeit war, mit diesem einen markanten Loch da Fahrerseite unten im Stoßfänger, das wissen wir alle noch. Dass dieses Fahrzeug von Hofer am Wochenende fährt, finde ich super. In der H2, also alles bis 2 Liter, sind es ein Civic Type R und ein Clio Cup. Kommen wir zur AT. Da startet Max Kruse einmal mit einem RS3 und einmal mit dem R8 LMS GT3 Evo 2, den wir ja schon vom letzten Lauf kennen und der da direkt mal auf Platz 4 gelandet ist. Vielleicht schafft das dieses Jahr, dieses Mal dann sogar aufs Podium. AT3, da sehe ich einen 718 von 4 Motors. Kommen wir zu den M240i Racing-Fahrzeugen. 7 Teilnehmer. In der V4, dann, also das sind die Produktionswagen zwischen 2 und 2,5 Liter, da ist es ein 325i und in der TCR 2 RS3. Kommen wir zu den beiden PETN-Klassen, erstmal zur Cup 2, also den GT3 Cup-Fahrzeugen, da sind es 11 und in der Cup 3, also der Cayman GT4 PETN, also Porsche Endurance Trophy Nürburgring, sind es 15 und die bilden dann, abgesehen von dieser imaginären Zusammenlegung der beiden VT2-Klassen, die stärkste Klasse. Wie immer sind die beiden Cup-Klassen an den 900er-Nummern erkennbar. Die Teilnehmer der PETN sind dadurch also prima von den anderen Cayman und 911er Cup zu unterscheiden. Das waren jetzt also im Schnelldurchlauf die 100 Teilnehmer des letzten Laufs der NLS in der Saison 2025. Kurz ein Blick auf die Startgruppeneinteilung. In Startgruppe 1, also roter Aufkleber in der oberen Ecke der Frontscheibe auf der Beifahrerseite, da finden wir die Klassen SP7, SP8, SP9, SP10, SP8T, SP Pro, AT1 und Cup 2. Zweite Startgruppe mit gelbem Aufkleber. Die Klassen SP6, SP3T, AT3, TCR, M240i und Cup 3. Und die dritte Startgruppe mit grünem Aufkleber sind die Klassen V4, V5, V6, die beiden VT2, die H2, die H4 sowie die 325i. Das ergibt dann je 35 Fahrzeuge in der ersten sowie in der dritten Gruppe und 30 in der zweiten Startgruppe. Wer dann dieses Mal am Ende ganz oben auf den Treppchen steht, wird eine spannende Sache. Verstappen ist dieses Mal ja nicht dabei, daher wird es, denke ich mal, auf einen Kampf zwischen den beiden Falken Porsche und dem 6er HRT Mustang hinauslaufen. BOP-mäßig tut sich bei diesem Lauf nicht wirklich viel. Die Hyundai i30 NTCR dürfen im Vergleich zum letzten Lauf 5 Kilo abspecken, ansonsten alles wie gehabt. Kurzer Blick auf die aktuellen Stände. Aus Zeitgründen lese ich nur mal die ersten Plätze vor. Stand 27. September abends, also direkt nach Lauf 9. Und alle Angaben wie auch zur Gesamtwertung von meiner Seite aus ohne Gewähr, bevor ich da irgendeinen Namen jetzt verwurschtelt habe. Speed-Trophäe. Falken mit der Nummer 3, dann Falken Nummer 4, dann Mantai, dann 6er Mustang. Das heißt, am Ende, Mantai ist ja gar nicht dabei, geht es am Wochenende in der Speed-Trophäe einfach nur um die 3 oder um die 4. Produktionswagen-Trophäe, aktuell auf Platz 1 Philipp Leißen, Philipp Stahlschmidt und Daniel Zils, gefolgt von Moran Gott. Ladies Trophäe, Platz 1 Janina Schall, Platz 2 Jasmin Preisig, Platz 3 Flavia Pellegrino Fernandes und Platz 4 Desiree Müller. KW Team Trophäe, die Nummer 444 Cayman von Adrenalin und Platz 2 Taxi Arvinger Racing bei Rent to Drive mit dem 445er Cayman. Junior Trophäe, aktuell Platz 1 Noah Nagelstieg vor Harley Horton und Lorenz Stegmann. Und Goodyear Award Platz 1, die Nummer 680, Platz 2, die 651, Platz 3, die 777 und Platz 4, die 470. Und zum Schluss noch die Gentleman-Trophäe mit Heiko Eichenberg auf der 1, dann Joachim Nett auf der 2, Jürgen Nett auf der 3 und Richard Kresek sowie Christopher Schmitz auf der 4. Wie gesagt, alle gerade vorgelesenen Wertungen mit Stand 27. September, also nach Lauf 9 ohne Gewehr. Wie sich das mit den Streichergebnissen und Verschiebungen verhält, werden wir dann am Samstagabend wissen, wenn alles ausgewertet ist und alle Platzierungen feststehen. Der Zeitplan ist wie immer, außer wir haben wieder eine Verzögerung durch Nebel. Und das ist leider, sagen wir mal, nicht unwahrscheinlich, vorsichtig gesagt, denn diese Woche hat sich morgens der Nebel hier am Nürburgring immer recht lange gehalten. Könnte also tatsächlich wieder zu Verschiebungen kommen, genauso wie bei den letzten Läufen, schauen wir trotzdem mal auf den regulären Zeitplan. Morgens um 8.22 Uhr geht das Zeittraining los. Wie immer werden die ersten Minuten nicht gezeitet und erst ab 8.30 Uhr zählen die Runden. Warum, muss ich glaube ich nochmal erklären. Ganz einfach, damit es keinen Druck auf der ersten Runde gibt. Reifen warm fahren, Streckenbedingungen gucken, dies, das. So, offizielles Training, also 8.30 Uhr, das Ganze bis um 10 Uhr, halb 11 Pitwalk, später Gridwalk, ab 11.10 Uhr fahren die Fahrzeuge in die Startaufstellung, 11.42 Uhr geht die erste Startgruppe auf die Reise und dann im Abstand von jeweils 2,5 Minuten die beiden weiteren Startgruppen. Start ist dann traditionell um 12 Uhr für die erste Startgruppe und dementsprechend im Abstand von 2,5 Minuten die jeweils anderen beiden Startgruppen. Zielanlauf 16 Uhr plus die Zeit, die der Führende benötigt, um die letzte Runde zu beenden. Ab dann werden alle abgewunken. Siegerehrung ist im Anschluss auf dem Podium und gegen 17.30 Uhr dann die Gesamtsiegerehrung im Media Center. Spontaner Tipp für Neulinge, also für die, die morgen am Samstag vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Morgens das Training auf der Fahrerlagertribüne gucken, also hier T12, T12A müsste das sein, dann ein bisschen durchs Fahrerlager streifen, danach Pitwalk und Gridwalk mitnehmen, Start auf der T3 oder wenn geöffnet auf der Bielstein schauen und nach einer Stunde geht es dann ab an die Nordschleife und zum Zieleinlauf, jetzt am Ende der Saison dann gerne wieder auf die T3. Und jetzt noch ein Blick aufs Wetter. Zwei Tage davor ist die Vorhersage ja recht verlässlich. Wir haben exakt das Wetter von den beiden vorangegangenen NLS-Wochenenden. 14 Grad maximal und bewölkt. Also, wie soll ich sagen, dieser Herbst ist wirklich kühl und bewölkt. Ich würde mich ja mal wieder über ein bisschen Sonne freuen. Da bin ich mal gespannt, ob uns das Wetter das demnächst auch noch zugesteht. Am Samstag wird es auf jeden Fall erstmal nicht so prall und wie schon erwähnt, mit Nebelrisiko. Den Livestream, den gibt es wie immer, natürlich auch mit der Nürburgring Geschichtsstunde. Die wird es zudem auch im kommenden Jahr und auch darüber hinaus geben. Wenn es was zu 100 Jahre Nürburgring gibt, wenn da was ansteht, also ein konkreter Termin in der Nähe, dann gehen wir natürlich drauf ein. Ansonsten gibt es noch unzählige andere historische Themen, die man in diesem Zusammenhang bzw. bei der Gelegenheit besprechen kann. Ich freue mich da unheimlich drüber und sage der NLS sowie Nürburgring TV ein herzliches Dankeschön, dass die Historie der Strecke dadurch in der Übertragung einfach Raum bekommt und dass ich das machen darf. Und vor allem freue ich mich natürlich auch drauf, das in Zukunft weiter machen zu dürfen. Thematisch werden wir am Samstag übrigens ein Ereignis im Rahmen von 100 Jahre Nürburgring vorweggreifen, denn wie beim letzten Mal bei der Übertragung angekündigt, wird es um die Namensgebung des Nürburgrings gehen, die am 30. Oktober 1925 stattgefunden hat. Noch kurz ein Blick auf die weitere Saison, denn selbst wenn am Samstag das letzte Rennen der NLS stattfindet für dieses Jahr, gibt es natürlich noch weitere Events bis zum Ende des Jahres. Ein kurzer Blick drauf. Am Sonntag ist European Time Attack Masters und Tuning Masters. Da werden interessante Fahrzeuge auflaufen. Nächstes Wochenende findet die ADAC Westfalen Trophy statt. Am 24. Oktober ist dann GLP. Tags drauf das 3-Stunden-Rennen Schwedenkreuz der ACN, das ich traditionell mit zusammen mit Lars Gutsche kommentieren werde. Am selben Wochenende ist Nürburgring Drift Cup und sonntags der beliebte Nürburgring Familientag. Da wird wieder so richtig was los sein. Im November ist noch die Jobmesse, dann sehe ich noch Nightwash Live, die Cheerleading-Meisterschaft RLP und Anfang Dezember die deutsche Meisterschaft im karnevalistischen Gardetanzsport. So, habt ihr die Infos auch. In den Shownotes findet ihr die Starterliste und die BOP für das Rennen am Samstag. Und das bedeutet, in 2 Tagen sehen wir uns schon zum letzten Lauf der Langstreckenserie in der Saison 2025 auf dem wunderschönen Nürburgring.